Morbus Amoris. Liebe, sagt mein Geschichtslehrer abfällig, ich weiß nicht, wie viel ihr bereits darüber wisst, aber es ist eine langwierige, erst spät anerkannte Krankheit der Menschheit. Ich halte mir den Bauch. Schon seit heute Morgen zieht es unangenehm in meinem Unterleib. Die neue Regierung entschied vor 73 Jahren, uns zu heilen. Unsere Gedanken wurden dadurch reiner und wir arbeiten effektiver. Darum geht es. Effektivität. Wer nicht monatlich zur Impfung geht, verfällt wieder dem Wahnsinn, wie die Menschen über Tausende von Jahren hinweg. Wahnsinnig. Verrückt. Mit einer Handbewegung macht er eine Grafik an der Wand sichtbar. Welches Datum hatten wir an jenem weltverändernden Tag? Mixian meldet sich. Den 25. Februar im Jahre 0 der neuen Zeitrechnung. Er ist der Klassenbeste. Bestimmt liegt das an seinem zufälligen Genpool. Keiner weiß genau, von wem man abstammen könnte. Aber Mixian ragt so sehr aus der Masse heraus, dass die Klasse der Meinung ist, bei ihm wurde geschummelt. Richtig. Wir kramen die Brainpads aus unseren Taschen. Mr. Hayes seufzt, sagt aber nichts dazu, dass wir nicht von selbst darauf gekommen sind, am Anfang der Stunde die Geräte herauszuholen und uns damit zu beschäftigen. Alle lassen ihre Finger über die Pads gleiten. In den nächsten Stunden werden wir dieses Thema ausführlich behandeln. Natürlich gibt es verschiedene Arten der Liebe. Ich krümme mich vor Schmerzen und erschrecke, als ich merke, wie meine Unterhose feucht wird. Oh nein, habe ich gerade... Mr. Hayes, darf ich mal kurz zur Toilette? Frage ich mit zittriger Stimme. Er nickt und doziert weiter. Ich springe auf und renne zur Tür. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich mir wirklich gerade in die Hose gemacht? Ich bin 17, verdammt! Auf der Toilette ziehe ich die Hose herunter und muss schlucken. Blut. Ich weiß, was das bedeutet. Ich bin sehr spät dran, aber hier ist sie, meine erste Blutung. Jetzt bin ich geschlechtsreif. Jetzt muss ich bald zur Befruchtung. Mit 18 müssen alle Mädchen dorthin. Wir müssen so jung sein, damit die Nachkommen besonders gesund sind. Wie eben schon Mr. Hayes sagte, Effektivität. Das ist das, was zählt. Eine aus meiner Klasse, Lara, musste schon vor 4 Monaten hin. Danach musste sie nicht mehr zur Schule kommen. Man wird vorbereitet. Entweder entscheidet man sich, Erzieher zu werden, oder man wählt einen anderen Beruf. Die Erzieher sind der Elternersatz. Niemand zieht sein eigenes Kind auf. Das wäre ungerecht den Kindern gegenüber, deren Eltern sie nicht behalten wollen. Zumal die Eltern ja auch kein Paar mehr sind wie früher. Welche Gene gemischt werden, entscheidet das Labor. Effektivität, Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Wir alle sind Retortenkinder, in Petrischalen gezeugt, ohne Liebe. Obwohl meine Blutung eigentlich eine gute Nachricht sein sollte, laufen mir die Tränen über die Wangen. Ich hasse es, effektiv zu sein. Noch immer schmerzt mein Bauch und das Blut verwirrt mich. Ein bisschen Angst habe ich auch. Zum Glück gibt es in der Mädchentoilette immer Binden und Tampons, falls mal was schiefgehen sollte. Ich ziehe mir schnell die Hose wieder hoch und gehe breitbeinig hinaus. Es ist widerlich. Ungeduldig reiße ich ein paar Binden aus dem Automaten, dann zurück in die Kabine. 3 Binden aufeinander in die Unterhose geklebt, übertrieben, aber so fühle ich mich besser. Dann raus aus der Kabine, zum Waschbecken, Hände waschen. Zurück im Klassenraum weiche ich den Blicken meiner Freundinnen aus. Bitte Mr. Hayes nach Hause gehen zu dürfen, weil es mir schlecht geht, und packe dann meine Sachen zusammen. Gerade zählt er die verschiedenen Symptome der Liebe auf. Kribbeln in der Bauchgegend oder wie die Leute es früher genannt haben, Schmetterlinge im Bauch. Konzentrationsprobleme bei An- und Abwesenheit der geliebten Person. Unsicherheit und Schüchternheit, Abhängigkeit von der Person auch beim Denken, fast schon Besessenheit. Furcht vor Zurückweisung, physische Anziehung und Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Hört sich wirklich übel an. Ach ja, und natürlich Wahnsinn. Ich verdrücke mich, bevor er mit weiteren Horrorsymptomen fortsetzen kann. Im LED kneife ich angestrengt die Beine zusammen, um nicht noch mehr von dem Blut in meiner Unterhose zu haben. Als ich aussteige, falle ich fast um. Kopfschüttelnd versuche ich, meine Füße zur Ordnung zu rufen. Es ist nur deine erste Blutung. Das ist gut. Das wird heute sogar gefeiert. Aber eigentlich wollte ich noch nie zur Befruchtung. Es hört sich unangenehm an und mir geht es jetzt schon so schlecht. Wie ist das wohl, wenn man schwanger ist? Das sieht für mich immer aus wie eine Krankheit. Andauernd müssen die Frauen kotzen und dieser kugelrunde Bauch sieht auch nicht bequem aus. Apropos Krankheit. Nächste Woche muss ich wieder zur Impfung. Ich hangle mich am Geländer der Treppe entlang. Auf dem Campus ist fast alles weiß. Wie in der Stadt. Ich mag das nicht sonderlich. Mein Zimmer in der Wohngruppe ist bunt. Unglaublich bunt. Vor mir taucht das nächste weiße Gebäude auf. Es bereitet mir Kopfschmerzen. Ich schließe die Augen. Meine Tasche rutscht mir von der Schulter in die Armbeuge und ich öffne die Augen wieder. Nur wenige Leute kommen mir entgegen. Noch zwei Straßen weiter, dann bin ich zu Hause. Hey, ruft es hinter mir. Ich gehe weiter. Ich bin bestimmt nicht gemeint. Dann wieder. Hey, du! Ich überlege, wo die Schmerzmittel bei uns gelagert werden. In der Küche? Im Dienelschrank? Da schließt sich eine Hand um mein Handgelenk, reißt mich zurück und ich pralle gegen einen Jungen. Meine Nase ist gegen seine Brust gedrückt und ich rieche Waschmittel. Aber auch seinen Geruch, leicht und angenehm. Zum Wohlfühlen. Er ist größer als ich und grinst auf mich herunter. Seine braunen Haare fallen ein wenig in die Stirn. Er sieht gut aus. Moment mal, was? Er sieht gut aus? Ich hab noch nie gedacht, dass ein Junge gut aussieht. Liegt das an der Blutung? Macht sie mich unzurechnungsfähig? Du hast das verloren, sagt der Junge mit einer tiefen, etwas rauen Stimme. Und sofort ist der Junge für mich ein Mann. Er tritt einen Schritt zurück. In seiner ausgestreckten Hand liegt mein Zeichenstift, der wohl eben aus meiner Tasche gefallen sein muss. Maggie und Rolaf, meine Erzieher, haben ihn mir vergangenes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er ist lang, mit bunten Tupfern übersät und für mich besonders schön. Meine Leidenschaft ist das Malen und Zeichnen. Mein Zimmer hat seine Buntheit von mir. Ich habe die Wände bemalt, den Schrank, das Bett, aber ich habe sie nicht einfach nur angestrichen. Ich habe hauptsächlich Landschaften darauf gemalt. Zwar habe ich noch nicht besonders oft einen echten Wald oder einen natürlichen See gesehen, aber wir waren ein paar Mal mit der Klasse draußen im Naturschutzgebiet. Am liebsten würde ich täglich dorthin fahren können, aber es liegt zu weit weg. Mit zitternden Fingern nehme ich den Stift aus seiner Hand. Ich streife seine Haut. Mir stockt der Atem, als ich wieder in seine Augen blicke. Danke, hauche ich. Meine Stimme ist irgendwie nicht mehr vorhanden, hat sich von mir verabschiedet. Und mein Verstand auch. In meinem Bauch flattert es ganz seltsam. Der Junge lächelt noch einmal. Kein Problem, meint er freundlich und dreht sich um. Dann ist er verschwunden. Benommen schlurfe ich nach Hause. Was war das eben? Lag das auch in der Blutung? Ich seufze erleichtert auf, lege meine Handfläche auf den Sensor und die Wohnungstür gleitet zur Seite. Meine Schultasche landet in einer Ecke. Beim Suchen nach Schmerzmitteln falle ich einmal fast von dem Stuhl, den ich mir an den Küchenschrank geschoben habe. Dann finde ich die Kiste und werfe mir gleich zwei Tabletten ein. Ohne jeglichen Hunger gehe ich den Flur hinunter bis ans Ende, wo mein Zimmer liegt, und lasse mich auf mein Bett fallen. Ich starre an die Decke, an die ich das Bild einer Kirchendecke gepinselt habe. Mit dem Brainpad findet man die coolsten Sachen. Ich weiß noch, wie Maggies Gesicht ausgesehen hat, als sie mich auf der Leiter stehend hat pinseln sehen. Sie findet das mit der Kunst ein bisschen verrückt, aber das würde sie mir nie so sagen. Über mir fliegen die Engel durch einen blauen Himmel und ich fliege in den Schlaf. Ich erwache von Maggies Hand, die mir über die Stirn streicht. Hey Süße, warum bist du denn schon zu Hause? Mr. Hayes hat mir nur eine Nachricht geschickt, dass du dich nicht so gut fühlst. Ich blinzle, dann setze ich mich auf. Ich habe meine erste Blutung gekriegt, sage ich peinlich berührt. Es ist schwierig, ihr das zu sagen, auch wenn sie mich von meinen ersten Tagen an großgezogen hat. Ihre Augen leuchten auf. Wirklich? Na, das wurde ja auch mal Zeit. Sie umarmt mich. Das muss gefeiert werden. Das war ja klar. Ich stöhne. Maggie, bitte können wir das einfach lassen? Es reicht mir schon, wenn du es weißt. Mir ist unwohl dabei, wenn die anderen es wissen. Mir geht's auch nicht so gut. Maggie lächelt. Natürlich, Süße, aber du verpasst was. Sie steht auf und geht zur Tür. Mr. Hayes hat dir die Unterrichtsmaterialien geschickt, aber du kannst dir Zeit lassen mit dem Nacharbeiten. Und Süße, es ist okay, wenn man ein wenig Angst hat. Sie lächelt nochmal. Ich erwidere es müde. Nachdem sie gegangen ist, setze ich mich an meinen Schreibtisch, der eine Blumenwiese zeigt, und hole mein Brainpad aus meiner Tasche. Der Typ von heute Nachmittag geistert in meinem Kopf herum. Ich öffne die Nachricht mit den Hausaufgaben. Es ist nicht viel. Wir müssen einen Text lesen und die Ausdrucksformen der Liebe herausarbeiten. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Nach etwa 10-maligem Lesen des Textes beginne ich zu tippen. Ausdrucksformen der Verliebtheit. Anfangsstadium der Liebe. Nonverbal, Blicke, Mimik, Unruhe, Körperhaltung. Ausdrucksformen der Liebe, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht. Nonverbal, Zärtlichkeiten wie zum Beispiel Küssen, Sex. Verbal, Kosenamen, Komplimente. Schriftlich, Liebesbriefe oder ähnliches. Rituale, Austausch von Ringen, Verlobung, Freundschaft und so weiter. Ich bin gerade fertig, als Rolaf zum Essen ruft. Ich schalte meine Schreibtischlampe aus und gehe in die Küche. Wieder sticht mir das Weiß in den Augen. Maggies roter Lockenschopf ist über einen Topf gebeugt und Rolaf deckt den Tisch. Es sieht irgendwie so feierlich aus. Oh nein, bitte feiert nicht meine Fruchtbarkeit, bitte! Maggie, ich hab dir doch eben gesagt, dass ich keine Feier möchte, setze ich maulend an, doch ich werde unterbrochen, als ein Junge in die Küche geschlendert kommt. Mensch, Leute, ihr müsst euch doch wegen mir nicht so viel Mühe machen. Es ist der Junge. Der von heute Mittag. der mir meinen Stift wiedergegeben hat. Keine Sorge, Kira, das ist für Julan, sagt Maggie mit einem Zwinkern. Hi, ich bin Julan, der Neue. Wir kennen uns ja schon, meint der Junge grinsend und streckt mir seine Hand hin. Ich werde rot. Warum werde ich rot? Na, vielleicht, weil ich eben wie eine blöde Ziege gewirkt habe, als ich mich über die Feier beklagt habe, die gar nicht für mich gedacht war. Ich stehe wie versteinert vor ihm, vor Julan. Kira, fragt Olaf, willst du deinen neuen Mitbewohner nicht begrüßen? Seine Stirnglatze glänzt im Licht der Küchenlampe. Ich nicke und strecke langsam die Hand aus. Als ich Julan berühre, zucke ich zusammen. Was ist bloß mit mir los? Schnell ziehe ich meine Hand wieder zurück. Ich wohne jetzt in Leons Zimmer, sagt er und tut so, als würde ich mich nicht seltsam benehmen. Ich zwinge mich zu einem Lächeln und setze mich umständlich an den Tisch. Als ich endlich sitze, weiß ich nicht, was ich mit meinen Händen machen soll oder mit meinen Beinen, geschweige denn mit meinem Gesicht. Leons Zimmer ist das Zimmer gegenüber von meinem. Leon ist vor einiger Zeit ausgezogen, als er mit der Schule fertig war und fängt jetzt an zu studieren. Irgendwas mit Technik, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde, das passt gar nicht zu ihm. Er hat mich zum Malen gebracht, hat mir meinen ersten Pinsel geschenkt. Mit ihm zusammen habe ich die Kirchendecke gemalt. Ich vermisse ihn. Er war mein großer Bruder. Ist es immer noch. Xanin ist ein Jahr jünger als ich und die Mädchen... Janja ist eine große Zicke und Enbar ist erst 10. Ich habe sie alle lieb, aber mit Leon komme ich am besten klar. Alle drei betreten gerade die Küche. Enbar tanzt, Janja stolziert und Xanin hat Kopfhörer im Ohr. Wir beginnen zu essen. Ich sitze schweigend da und kriege keinen Bissen runter. Später helfe ich Olaf, die Küche aufzuräumen. Dann husche ich in mein Zimmer. Es ist spät geworden. Julan ist witzig und nett. Die anderen haben mit ihm gelacht und geredet. Ich komme mir vor wie ein Trottel. Ich habe kein Wort gesagt. Seufzend lasse ich mich auf mein Bett fallen, doch ich schrecke wieder hoch, als es klopft. Herein, sage ich. Julan lehnt im Türrahmen. Darf ich mir mal dein Zimmer anschauen? Das soll... Wow. Er steht mit offenem Mund vor mir. Seine Augen verschlingen geradezu meine Möbel. Er geht zu meinem Kleiderschrank. Mit den Fingern fährt er über den großen Wasserfall, der sich über die Schranktür zieht. Hast du das gemalt? Fragt er. Ich nicke. Dann murmle ich. Ja. Schon wieder kann ich fast kein Wort hervorbringen. Meine Kehle fühlt sich eng an, als könnte sich meine Stimme keinen Weg hindurchbahnen. Das sieht so echt aus, das ist unglaublich. Er dreht sich wieder zu mir um. Dann fällt sein Blick auf die Zimmerdecke. Ach du Scheiße, flüstert er. Auf einmal legt er sich auf den Boden und starrt das Deckenbild an. Ich könnte hier die ganze Nacht liegen bleiben und da hinaufstarren. Als er das sagt, läuft mir ein wohliger Schauder über den Rücken. Von mir aus kann er das gerne machen. Ich würde mich liebend gern zu ihm legen. Aber das wäre unhöflich. Du willst bestimmt schlafen. Er steht wieder auf. Gute Nacht, Kira. Träum was Schönes. Lächelnd schließt er die Tür hinter sich. Schlafen? Ich bin hellwach, aufgeregt, verwirrt. Wie soll ich da schlafen? Gute Nacht, Julan. Nur noch die Tür hört meine Stimme. Am nächsten Morgen sitzen wir schweigend nebeneinander im LED. Beim Frühstück habe ich erfahren, dass Julan in meine Klasse kommt. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll. Ich schaue aus dem Fenster. Die großen Laubbäume um den künstlich angelegten See ziehen an meinen Augen vorüber. Die Sonne glitzert auf dem Wasser. Es ist warm draußen. Ich habe ein dünnes Sommerkleid an. Nervös ziehe ich es immer wieder über meine Knie, obwohl es kurz davor endet. Julan räuspert sich. Malst du eigentlich auch für andere? Ich runzle die Stirn. Wie meinst du das? Zum Glück funktioniert meine Stimme in seiner Gegenwart wieder. Ich hätte auch gern etwas Farbe in meinem Zimmer, am liebsten an der Decke. Er lächelt. Würdest du etwas für mich malen? Überrascht starre ich ihn an. Er ist kein bisschen schüchtern, was beneidenswert ist. Ich zucke mit den Schultern. Mal sehen, meine ich, doch ich bin mir sicher, dass ich mit Freude etwas für ihn malen werde. Wir halten vor dem Schulgebäude. Ich führe ihn zu unserem Klassenzimmer. Dann lasse ich ihn bei Mr. Hayes zurück. Erleichtert und gleichzeitig traurig, ihn los zu sein. Elmi und Greta, meine Freundinnen, sitzen schon an unserem Tisch. Ich erklimme die zwei großen Stufen, die durch das Klassenzimmer zu ihnen führen. Damit alle gut sehen können, sind in allen Klassenräumen die Tische auf verschiedenen Stufen angebracht. Wir sitzen beinahe vorne. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Julan zum hintersten Tisch geht. Wie wäre es, wenn ich mich zu ihm setzen würde? Ich verwerfe den abwegigen Gedanken. Mein Gehirn spielt immer noch verrückt. Müsste das nicht langsam mal wieder in Ordnung sein? Mr. Hayes beginnt den Unterricht. Ich drehe den Kopf nach hinten. Ich will nur einen kurzen Blick auf ihn werfen. Aber ich merke, dass Julian mich beobachtet. Hastig schaue ich wieder nach vorne. Angestrengt versuche ich, Mr. Hayes zu folgen, der beim Erzählen vor uns auf- und abschreitet. Julans Blick brennt in meinem Nacken. In der Antike gab es drei verschiedene Arten der Liebe. Agape ist die sogenannte Nächstenliebe. Es ist die selbstlose und fördernde Liebe oder, wie ich sie gerne nenne, die effektive Liebe. Doch auch Philia, die Liebe unter Freunden, ist nicht ohne Nutzen. Zuletzt Eros bezeichnet die Leidenschaft, die sinnlich-erotische Liebe, von der wir glücklicherweise geheilt sind. Sie geht aus dem von der Evolution bestimmten Trieb hervor. Fleischeslust, Wollust, Beischlaf, Sex, es gibt viele verschiedene Namen für sie, aber sie war reinste Ablenkung. Sie schlich sich in den Kopf der Menschen und ließ sie nicht klar denken. Sie konnte sie sogar zu vollkommen anderen Menschen machen. Die Eifersucht war bei ihr am größten und Eifersucht ist gefährlich. Sie führte zu einer extremen Fixiertheit auf die geliebte Person. Es glich schon fast einer Zwangsneurose. Meine Güte, Liebe klingt wirklich anstrengend und überflüssig. Also diese letzte, Eros. In mir prickelt es aber seltsamerweise bei der Vorstellung, dass Julian mich berührt. Wieder schaue ich zu ihm. Er beobachtet mich immer noch. Nach jeweils einer Doppelstunde Englisch und Mathe haben wir Mittagspause. Ich verziehe mich in die Bibliothek. Ich muss allein sein, zum Nachdenken. Alle anderen sind draußen und genießen die Sonne. Ich gehe die Reihen der Bücherregale auf und ab. Wieder einmal fällt mir auf, dass ich gerne eine Fremdsprache gelernt hätte. Aber Maggie war der Meinung, das nütze nicht viel, da ja Englisch nun mal die Sprache ist, die ganze Welt spricht. Alle anderen Sprachen sind fast ausgestorben. Es gibt aber immer noch alles, um sie zu lernen. Sie sind nicht verschwunden, sie werden nur nicht mehr gesprochen. Französisch hätte ich gern gelernt oder Russisch. Ich streiche über die Bücherrücken. In der Fremdsprachenabteilung ziehe ich ein Französischbuch aus dem Regal. Es ist alles auch digitalisiert. Nur die sehr alten Bücher stehen noch herum. Vorsichtig schlage ich es auf. Staub steigt mir in die Nase und ich muss niesen. Gesundheit, sagt das Bücherregal. Ich lasse beinahe das Buch fallen. Wer ist da? Das Buch stelle ich schnell zurück. Ein Geist. Dann tritt ein grinsender Julian um die Ecke. Ich stöhne. Warum erschreckst du mich so? Wollte ich nicht, tut mir leid. Er kommt näher. Warum bist du nicht draußen? Musst du Hausaufgaben machen? Ich schüttle den Kopf. Ich muss nachdenken, antworte ich. Warum erzähle ich ihm das? Das geht ihn nichts an. Und worüber? Wieder schüttle ich den Kopf, schweige aber. Julian betrachtet die Bücher. Französisch, hm? Ich zucke die Achseln. Er wendet mir sein Gesicht zu. Du hast da wieder was verloren, meint er und schiebt mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Was machst du da? Hauche ich. Er legt den Kopf schief. Wonach fühlt es sich denn an? Weiß ich nicht. Seine Hand streicht über meine Wange. Mein Atem geht flach. In meinem Bauch kribbelt und krabbelt es. Seine Augen sind grün. Fast unmerklich. Man kann es nur sehen, wenn die Sonne sie so anstrahlt wie jetzt. Julian kommt noch einen Schritt auf mich zu. Warum ich nicht zurückweiche, weiß ich nicht. Wie versteinert stehe ich da, genieße seine Berührung und konzentriere mich darauf zu atmen. Moment. Ich genieße seine Berührung. Wie bitte? Nein, 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 das ist falsch. Das sollte nicht so sein. So etwas tut man nicht. Gerade als ich mich entschließe, von ihm wegzutreten, legen sie seine Lippen plötzlich auf meine. Ich will mich instinktiv wehren, doch meine Knie werden weich und für Julian ist es ein leichtes, mich näher zu ziehen und seine Arme um mich zu legen. Ich muss zugeben, es fühlt sich gut an. Aber genau bei diesem Gedanken keimt die Angst in mir auf. Das hier ist krank und verboten, ich sollte ihn so schnell wie möglich von mir wegstoßen, ohne auf die wunderbar prickelnden Feuerwerke in meinem Magen zu achten. Was tut ihr da, seid ihr wahnsinnig? Höre ich einen Schrei hinter uns. Wir fahren auseinander. Am Ende der Regalreihe steht Mr. Hayes. Fassungslosigkeit und Entsetzen spiegeln sich in seinem Gesicht. Ich weiß nicht, was ich antworten könnte. Ich starre ihn nur an. Bevor Julian auch nur ein Wort herausbringen kann, hat Mr. Hayes schon den kleinen roten Knopf an seinem Gürtel gedrückt. Ich weiß, was das heißt. Er ruft die Sanitäter. Sie werden uns wegbringen. In den Entzug. Kalte Angst läuft mir den Rücken hinunter bei dem Gedanken, über einen Monat von zu Hause fort zu sein, vielleicht nie mehr dorthin zurückzukehren. Ein paar Sekunden herrscht Stille. Dann mache ich zwei vorsichtige Schritte auf Mr. Hayes zu. Nein, bleibt mir vom Leib! Er weicht zurück. Seine hysterischen Schreie hallen in der Bibliothek wieder. Schon fliegt die Tür auf und Menschen in weißen Kitteln eilen herein. Mein Kopf beginnt bei ihrem bloßen Anblick zu schmerzen. Sie sind so schrecklich weiß. Hier sind sie, schnell! Sie haben sich schon geküsst, schreit Mr. Hayes. Die Sanitäter ziehen zwei Liegen hinter sich her. Ich stehe wie eingefroren da, als vier Arme mich gleichzeitig packen und auf eine Liege drücken. Ich spüre, wie mir einer der Sanitäter eine Spritze in den Hals jagt. Ich höre, wie Julian sich gegen die Männer wehrt und schließlich besiegt wird. Ich höre, wie mein Geschichtslehrer fragt, werden sie es schaffen? Ich mache mir solche Vorwürfe. Wir hätten doch die Symptome erkennen müssen. Die Antwort besteht zunächst aus Schweigen. Ich merke, wie mein Körper erschlafft. Meine Augen sind noch immer geöffnet, doch ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich etwas sehen kann. Nicht ein Muskel lässt sich mehr von mir steuern. Schemenhaft nehme ich die Decken der Flure über mir wahr, während jemand meine Liege durch die Schule fährt. Schließlich ertönt eine dunkle Stimme direkt neben mir. Man kann sich in so jungen Jahren nie sicher sein, wie stark sich die Diebe ausgebreitet und in den Kopf geschlichen hat. Aus dem Augenwinkel nehme ich Mr. Hayes wahr, der enttäuscht den Kopf schüttelt. Wir nähern uns dem Ausgang der Schule und um mich herum wird alles weiß.